Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel zusammen bei fast herbstlichen Temperaturen und jetzt sind ja schon ein paar Wochen auch wieder ins Land gestrichen. Die Mähnrunde ist bei den meisten fast schon vorbei. Es gibt noch ein paar Bundesländer, gibt es noch ein paar Mähenspiele, aber erstmal zu dir, Joel, wie geht's dir?
Ja, hallo. Ja, mir geht's super. Ich habe mich jetzt wieder erholt nach der Mähensaison und bin jetzt wieder in mein Training eingestiegen, sozusagen. Hab mal ein bisschen Pause gemacht, danach mal kein Tennis gespielt. Jetzt habe ich wieder ein bisschen gespielt und Fitness gemacht und ja, könnt jetzt weiterspielen.
Genau, wir wollten ja heute mal so ein bisschen unsere ganze Saison auch Revue passieren lassen, weil es ja für uns auch eine besondere Saison war. Wir hatten ja die Möglichkeit, einen Platz zu bekommen für die Bundesliga bei den Herren 30, in der Bundesliga Herren 30 Süd. Und deswegen war es ja für uns auch so ein bisschen, also für mich war es auf jeden Fall ein Highlight. Und ja, wollten jetzt mal ganz normal auch Revue passieren lassen. Das ist ja jetzt, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen, hatte man die Zeit, das Ganze auch mal sacken zu lassen. Wie ist es dir denn nach der Saison erstmal ergangen, so körperlich und auch vielleicht auch mental?
Ja, also ich habe gemerkt, nach dem letzten Spieltag, in der Woche dann danach, dass ich schon ganz schön platt war. Also dann, ja. Ich habe so das Gefühl, man hangelt sich so von Spieltag zu Spieltag und kann das dann irgendwie kompensieren und ja, weiß halt, okay, man muss noch irgendwie am Ball bleiben, weil man noch Spiele hat. Wenn es dann vorbei ist, dann bricht dann so ein bisschen die Müdigkeit über einen herein. Und ich glaube, man darf ja nicht unterschätzen, wenn man da Doppelspieltage teilweise hat, dann unter der Woche müssen ja alle von uns ganz normal arbeiten. Dann ist es schon eine hohe körperliche Belastung. Das merkt man dann halt eben nach den 8 Wochen oder wie lange dann die Saison ging, dass man dann schon mal irgendwann eine Pause braucht und dann ganz schön platt ist. Das ist schon körperlich und auch mental eine anstrengende Sache. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja. Du hattest ja noch die besondere Situation, beziehungsweise nicht besondere Situation, wo du hast dich ja für 2 Mannschaften gleichzeitig committed, für die Herren aktiv und für die Herren 30. Das heißt, du konntest immer samstags und sonntags spielen. Ist natürlich dann auch nochmal körperlich erstmal richtig hart, weil jeder, der das mal gemacht hat, weiß, die meisten von uns sind vielleicht Montag, Dienstag danach voll im Eimer und können mittwochs dann mal wieder anfangen, Sport zu machen irgendwie. Man will ja am Schlag bleiben. Also ich kann es total nachvollziehen. Bei mir war es ähnlich. Danach hat man auch so ein bisschen den Rhythmus verloren. Also ich hatte so während der Saison so einen schönen Rhythmus irgendwie, dass ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gespielt hatte. Das war dann fest eingeplant irgendwie. Und das ist erstmal den ersten 2 Wochen weggefallen. Ich habe nichts gemacht. Lag auch daran, dass ich nach unserem Abschlussabend, wo das ein oder andere Getränk auch geflossen ist, erstmal krank geworden bin. Und da war ich dazu gezwungen, auch erstmal Pause zu machen. Aber ja, ich war auch körperlich müde, kaputt. Und aber ich habe dann auch wieder angefangen zu spielen und auch wieder so ein bisschen Fitness zu machen. Ja, wir wollten ja mal so ein bisschen vielleicht auf unsere Saison auch eingehen. Und da vielleicht erstmal kurz bei dir der Abstecher zu, ich hatte gerade eben schon gesagt, dass du ja Aktive gespielt hast.
Genau.
Und ja, du hast ja die perfekte Saison gespielt bei den Aktiven. Und ihr seid ja auch am Ende des Tages aufgestiegen. Erzähl mal.
Ja, genau. Wir haben in der Verbandsliga gespielt. Und ich habe mich ja dazu committed, da mitzuspielen. Da ein alter Bekannter, der Oscar Mesquida, ein Spanier, der schon, ich glaube, es war 2018.
Es müsste 2017 oder 2018.
Der hat 2 Saisons gespielt, ne? Also als wir noch alle zusammen, jetzt Herren 30 spielen, in der aktiven Mannschaft gespielt haben bei unserem Verein, hatten wir ihn 2 Jahre als unsere Nummer 1 dabei und haben uns mit ihm immer sehr, sehr gut verstanden. Das war immer ein super cooler Typ. Und er hatte mich kontaktiert, dass er wieder einen Verein sucht. Und dann hatte ich den an unsere erste Mannschaft vermittelt. Ja. Und dann kam es auch zustande, dass sie ihn für jedes Spiel eingeplant haben. Und dann habe ich gesagt, oh ja, wenn der Oscar spielt, dann kann ich mir auch vorstellen, mitzuspielen, wenn die mich brauchen. Und dadurch, dass wir ja durch die Bundesliga Herrn 30 Samstag spielen, war der Sonntag frei. Und dann hatte ich das wieder angeboten, auch wieder bei den Aktiven mitspielen zu können. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm, spiele ich auch mit. Das war auch eine vergleichsweise relativ kurze Saison, denn wir hatten nur 5 Spiele. Es war eine kleine Liga, weil noch, glaube ich, ein Team kurzfristig zurückgezogen hatte.
Ja.
Und also wir haben alle Spiele gewonnen bis auf 1. Das haben wir verloren gegen Ingelheim. Das war dann so ein bisschen so ein Überraschungsspiel, denn wir sind da angekommen und die kamen dann auf einen Schlag dann mit 3 Franzosen, hatten sie plötzlich am Start.
Weil es für die um Abschied ging.
Genau, ne? Genau. Haben sie nochmal voll aufgefahren. Und das muss ich sagen, das ist dann immer, wenn du dann zum Spieltag fährst und rechnest eigentlich mit der normalen Aufstellung und hast vielleicht schon ungefähr im Kopf, gegen wen du kommst und weißt, okay, wird so und so schwer das Spiel und hast vielleicht dich schon ein bisschen drauf eingestellt und dann merkst du morgens, fuck, okay, das wird doch eine andere Geschichte. Mhm. Und das war dann nämlich auch, ich glaube, da waren wir den Tag vorher in München, glaube ich.
Ja.
Das heißt, wir kamen sehr, sehr spät zurück. Da war ich dann erst am Morgen so, puh, okay, das wird heute ein harter Fight. War es dann auch, aber ich habe zum Glück mein Einzel gewonnen und mein Doppel auch, aber wir haben insgesamt verloren.
Ja.
Das war ein bisschen bitter, aber das hat jetzt im Spiel oder unserem Aufstieg jetzt nicht im Weg gestanden. Wir sind am Ende dann trotzdem souverän Erster geworden, da wir alle anderen Spiele gewonnen haben. Und ja, ich habe jedes Einzel, jedes Doppel gewonnen. Von daher war das wirklich eine super Saison für mich persönlich und natürlich auch, dass wir als Team aufgestiegen sind. Und hat sehr viel Spaß gemacht, eben mit den Jungs auf jeden Fall und natürlich mit Oscar. Das war eine coole Sache. Einfach ein super Spieler und schön mit dem, dass er da gekommen ist und wir wieder mal eine Saison zusammen spielen konnten.
Ja, ich meine, ich war ja so ein bisschen bei deinem Entscheidungsprozess ja auch da oder du hast mich mehr daran teilhaben lassen, ob du das machen sollst oder nicht, weil es war ja auch so ein bisschen, dass du dir gesagt hast, für dich war die Herren 30 Bundesliga sozusagen Priorität und ob du das körperlich halt sozusagen durchstehst, weil wenn man das auch länger Zeit nicht gemacht hat, Samstag, Sonntag ist halt schon immer eine Hausnummer. Würdest du sagen, im Nachhinein, du warst fit genug dafür und beziehungsweise man kann sich ja auch immer nur gut vorbereiten, aber dann, wenn es dann dazu kommt, so diese Match-Härte, sage ich mal, kann man immer schlecht trainieren.
Weil ja.
Wir haben auch nicht unendlich Zeit, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, im Rahmen unserer Möglichkeiten habe ich mich gut darauf vorbereitet. Ich war, glaube ich, so fit wie noch nie. Aber die Belastung ist brutal, einfach weil dieser Spieltag, der geht so lang, du hast ja dann immer ein Einzel, was du coachst oder wo du am Platz bist, dann spielst du dein eigenes Einzel und noch Doppel und wir hatten halt noch so weite Reisen in der Herren 30 dann teilweise.
Ja.
Und dann am nächsten Tag direkt wieder spielen, das ist schon eine krasse Belastung für alle, die das machen.
Ja.
Deswegen, ich würde es nochmal machen, ja, aber man muss sich da wirklich gut drauf vorbereiten, da unvorbereitet reingehen, wie wir das früher gemacht haben, als wir noch deutlich jünger waren. Das geht nicht mehr, da musst du schon dich vom Kopf her drauf einstellen und vor allem körperlich.
Genau, ist ja auch die Gefahr, dass man sich halt dann irgendwie auch verletzt und im Endeffekt ist dann die ganze Saison gelaufen. Ja, da hast du recht. Ja, bei mir waren es ja eigentlich nur die Herren 30 Zweimannschaft, wo ich ein bisschen ausgeholfen habe, mal wenn es dazu kam, aber das war jetzt ehrlicherweise zu sagen jetzt nichts Nennenswertes, was mich da zusätzlich belastet hat, weil es waren immer, wenn das mal ein Spieltag war, einer, der sowieso für sich alleine stand. Ich hatte da samstags kein Spiel, beziehungsweise es ging dann früher los. Und einmal, als ich ausgeholfen hatte, das war an dem Tag, da hattet ihr gegen Ingelheim gespielt. Da bin ich dann nach Bad Ems gefahren. Da hatte mein Gegner verletzungsbedingt am Anfang schon aufgeben müssen. Das heißt, ich hatte weder
Einzel. Und Doppel wurde nicht gespielt wegen Regen und es hat sich so lange nach hinten verzögert, dass die Doppel geschenkt wurden, richtig?
Ja, genau. Also genau, die haben die Doppel aufgegeben, richtig.
Ja, ja. Genau. Kann man ja so sagen. Also, ja. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wie das ja meistens dann so läuft. Ja, was halt immer dann so ein bisschen ist, du hast ja eben schon gesagt, unter der Woche, wie bereitet man sich dann vor? Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man Doppelspieltage hat.
Ja.
Und es sind dann, ich muss sagen, es waren alles immer intensive Spiele, die ich hatte, das waren jetzt keine Geschenke dabei. Dann bist du dann unter der Woche, konnte ich frühestens donnerstags wieder einsteigen mit Tennis. Ich habe dann immer versucht, so am Mittwoch mal ein bisschen was für meinen Körper zu tun, weil man hat immer ein bisschen Wehwehchen. Da war ich dann im Gym und habe irgendwie meinen Körper ein bisschen gepflegt. Dann Donnerstag Bälle geschlagen, Freitag Pause gemacht und Samstag ging es dann wieder weiter. Also du kommst eigentlich nicht zum Trainieren mehr. Das ist keine Chance.
Ja, die Zeit ist abgelaufen. Ja, dadurch, dass ich am Wochenende jetzt nur ein Spiel in der Regel hatte und das war Samstags, hatte ich ja Sonntag, Montag frei. Habe eigentlich dann direkt wieder am Dienstag spielen können und habe natürlich gemerkt, dass du als Spielpartner eigentlich nur Donnerstag zur Verfügung stehst, weil du halt platt warst, beziehungsweise Pause gemacht hast. Und da habe ich halt dann mit den anderen Jungs gespielt. Das hat auch immer wunderbar funktioniert und es war halt dieser Zeit ein schöner Rhythmus, aber muss aber sagen, es ist natürlich unglaublich zeitintensiv.
Ja.
Ja, dass man dann halt im Endeffekt die ganzen Wochenenden auf dem Tennisplatz ist, unter der Woche halt abends dann auch, du willst im Schlag bleiben für die Zeit, in der die Medienspiele laufen und es kostet einfach unfassbar viel Zeit. Man hat kaum noch Zeit für andere Dinge.
Ja, und zusätzlich,
also man nimmt sich wenig Zeit für andere Dinge.
Und zusätzlich kam mir hinzu, dass wenn wir die weiten Auswärtsfahrten hatten, dass wir auch einen Tag vorher angereist sind, dass ja nochmal der ganze Freitag oder der halbe Freitag, der wegfällt, ist man natürlich super lustig und ein cooler Tag, aber der Aufwand ist schon krass, wenn man halt bedenkt, dass alle von uns halt arbeiten und wir nicht frei haben.
Ja.
Jetzt hast du beispielsweise in der ersten Bundesliga oder zweiten Bundesliga bei den Aktiven, die spielen ja freitags und sonntags. Da ist es aber so, dass die ganzen Spieler deren Job ist es, Tennis zu spielen. Und die haben nebenher keine 40-Stunden-Woche, sondern die spielen nur Tennis und das ist natürlich deutlich angenehmer. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, das ist, glaube ich, so der nächste Punkt, auf den wir jetzt mal eingehen. Abgesehen von der körperlichen Belastung. Das Spielniveau über die ganze Liga hinweg. Wie hast du das empfunden?
Jetzt in der Bundesliga meinst du?
Genau, Bundesliga Herren 30. Also ich meine, wir sind ja aus der Regionalliga hoch, fanden das ja auch schon in der Regionalliga dann ein gutes Niveau. Aber wie hat sich das für dich jetzt angefühlt? Wie hat sich das Niveau verändert über alle Spieler hinweg? Und was macht das vielleicht so ein bisschen, also mich hat da schon ein paar Sachen, haben mich da schon sehr beeindruckt.
Ja, es sind für mich zwei Dinge. Also ich glaube, das ist fast in jeder Liga kannst du das beobachten, wenn du vielleicht von der B-Klasse in die A-Klasse kommst, von der A-Klasse in Rhein-Hessen-Liga und Rhein-Hessen-Liga-Verbandsliga, dass die Dichte einfach besser wird. Das heißt, jetzt gehen wir aber davon aus, du hast eine Mannschaft in der Rhein-Hessen-Liga und es ist ja schon so, dass dann vorne hast du meistens wirklich gute Leute von der Spielstärke, von der LK und hinten wird es halt einfach, je weiter du die Position nach hinten gehst, wird es halt einfach erfahrungsgemäß immer ein bisschen schwächer. Und das hattest du jetzt bei den Herren 30, als wir in der Oberliga gespielt haben und wir sind dann in die Regionalliga aufgestiegen sind, hast du das auch gemerkt. Die Dichte einfach an guten Leuten, also dass die Spanne, die LK-Spanne wurde auch einfach viel geringer und die Dichte wurde einfach besser von Position 1 bis 6.
Ja.
Und in der Bundesliga fand ich das nochmal extremer.
Ja.
Es war aber nicht so ein krasser Sprung, wie beispielsweise, wenn man jetzt bei den Aktiven von der Oberliga in die Regionalliga
oder aufsteigt. Oder noch krasser, Verbandsliga in die Oberliga.
Verbandsliga in die Oberliga, ja. Genau. Aber es war schon deutlich zu merken, dass du auch jetzt bei den Herren 30 in der Bundesliga einfach mal nochmal die Dichte war nochmal höher, das Erste. Dann natürlich hast du sehr viele Spieler, die einfach Ex-Profis waren, die einfach auch noch voll im Saft stehen, wie jetzt ein Bachinger oder ein Philipp Oswald bei Groß-Hesselohe oder auch Tommy Haas oder wer auch immer, aber auch in den anderen Vereinen. Das sind alles noch teilweise auch aktive Spieler, die nach wie vor sehr, sehr viel Turniere spielen.
Ja, viele Profis ja auch, die aus anderen Ländern kommen, die halt schon 30er spielen können und eingesetzt werden, die dann, weiß ich nicht, unter den ersten 500 in der Welt stehen.
Genau, die noch ordentlich Tennis spielen können. Und das Zweite ist, du hast da jetzt keinen, das meine ich jetzt gar nicht, das sage ich ein bisschen überspitzt, keinen Totalausfall dabei. Wo du sagst, okay, da ist einer hinten, der ist komplett unfit, die sind alle fit, die können alle Tennis spielen und die können alle auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Du hast da keinen dabei eigentlich,
der hat dir nichts verloren.
Der hat dir nichts verloren.
Ja.
Ja. Und das sind so die Dinger, die du einfach merkst, finde ich, je höher du in der Liga kommst, gerade bei den Herren 30 Bundesliga, dass da einfach die Dichte nochmal viel extremer wurde. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Ja, und was mich so beeindruckt hat, ist einfach, das sind ja hauptsächlich Spieler, die wie wir nebenher oder hauptberuflich arbeiten und halt einen ganz normalen Job ausüben und das alles nebenher machen.
Mhm.
Und die sind alle unfassbar fit. Also mich hat sehr beeindruckt, wie fit die Spieler sind.
Ja.
Also das ist wirklich in dem Alter, die sind teilweise, habe ich das Gefühl, die sind deutlich fitter als die im aktiven Bereich. Wenn man so in die Verbandsliga guckt oder Oberliga, ja, da hast du, also die waren alle einfach super trainiert.
Du hattest nie das Gefühl, dass das Körperliche jetzt, sage ich mal, den Ausschlag gibt über Sieg oder Niederlage, dass einer so platt war nach dem ersten Satz, dass er nicht mehr spielen konnte, sondern das hatte, finde ich, bei keinem Spiel, was ich dieses Jahr gesehen habe, eine Rolle gespielt, außer es waren mal besondere Situationen, dass es einem nicht gut ging oder wie auch immer.
Genau, das hast du ja vielleicht in unteren Ligen dann eher, dass es gute Tennisspieler sind, aber die sind einfach gerade nicht so fit und können vielleicht dann ihr Niveau nicht so lange halten. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil bedeutet ja, die machen das ja alles nochmal nebenher in ihrer Freizeit, stecken die sehr, sehr viel Zeit in ihr Training. Und das machst du nicht durch einmal Tennis spielen die Woche, sondern die müssen schon sehr, sehr viel Zeit investieren. Und das hast du gemerkt.
Ja.
Das führt dann auch wieder dazu, dass du halt merkst, dass sie im Match einfach alles geben. Also die sind so zäh und so hartnäckig. Du kriegst da keinen einfachen Sieg, wie du es vielleicht im Herrenbereich schon ab und zu mal bekommst. Wenn du gegen einen, also mit Anfang 20, wie viele Matches hatten wir da, wo irgendeiner durchgedreht ist, wir selbst auch. Ja. Und das läuft dann mal durch und du hast dann mal einen geschenkten Sieg dabei oder einer, der irgendwie komplett die Nerven verliert oder nicht kämpft. Das siehst du ja immer wieder. Wir haben ja auch ein, zwei Oberliga-Matches gesehen, wo einfach Spieler dann durchlaufen lassen. Das siehst du da gar nicht, finde ich. Also die spielen von Anfang bis Ende, geben die alles und können es aber auch ganz gut einordnen. Also es ist sehr fair, es ist nicht so überehrgeizig, aber die Zeit, die auf dem Platz sind, hängen die alles rein, 100%.
Ja.
Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und zum Spielniveau fand ich es halt noch mal deutlich krasser als jetzt in der Regionalliga, weil du hast halt viele dabei, die entweder Ex-Profis sind oder die sehr, sehr nah dran am Profisport waren, die Sparring von Profis sind oder mit denen in der Jugend groß geworden sind oder mit denen nach wie vor befreundet sind, die auf Turnieren begleiten, wie auch immer, also sehr, sehr nah da dran sind. Das heißt, das Niveau, das grundsätzliche, ist einfach, finde ich, sehr, sehr hoch.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, das spielerische Niveau ist noch mal einen Ticken höher, auf jeden Fall. Das, finde ich, hat man vor allem auch im Doppel gemerkt, die Selbstverständnis, die absolut haben. Da haben wir am Anfang erstmal, das waren wir nicht gewohnt. Und zum Ende hin war es aber dann deutlich besser, aber das habe ich auch gemerkt. Also dieses grundsätzliche Spielniveau ist nochmal ein anderes. Also man merkt einfach, dass die auch mal in der aktiven Zeit alle sehr hoch.
Wie sagt man, die haben mal höher gespielt.
Die haben mal in der Liga höher gespielt.
Ja, das genau. merkst du dann. Also mein schwierigstes Match oder mein bester Gegner, das war der Satschko von welchem Verein war das nochmal?
Ich glaube, das war Garching, ne?
Garching, genau.
Genau, ja.
Und das hast du einfach gemerkt, dass der einfach eine ganz andere Qualität hatte, nochmal sich abgehoben hat von meinen anderen Gegnern.
Ja.
Der stand ja, bestes Ranking war, keine Ahnung, erste 200 oder sowas.
Ich glaube, meine schon.
Irgendwie sowas, keine Ahnung, ja. Das merkst du daran, dass die einfach immer nochmal einen anderen Plan haben. Also die spielen ihr Spiel A, klappt nicht, spielen Spiel B. Wenn das nicht klappt, nochmal C. Also du musst die 4-5 Mal im Match gefühlt besiegen, weil die immer nochmal was anderes auspacken plötzlich.
Mhm.
Und das ist dann schon so eine Qualität, was so, die merkst du dann, die ist dann einfach da.
Ja.
Die haben so viele Möglichkeiten, die sie noch ausschöpfen können in so einem Spiel. Und die machen die halt das Leben dann sehr, sehr schwer. Das hast du jetzt vergleichsweise bei mir in der Verbandsliga, habe ich gegen junge Leute gespielt, teilweise 16-, 17-Jährige. Da hast du dann schon gemerkt, dass die natürlich dann super gut spielen können, ihr eines Spiel, aber wenn du die da geknackt hast, dann läuft das durch.
Mhm,
ja, da haben die noch keinen, so erfahren sind die einfach noch nicht, dass die dann nochmal.
Erfahrung spielt da eine große Rolle. Eine
sehr große Rolle, das merkst du.
Ja.
Ja, von daher fand ich das schon von vielen sehr beeindruckend, was die da machen, ja.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Jetzt haben wir so mal das grundsätzliche Spielniveau. Welches Match oder welche Spiele sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben? So in der ganzen Saison.
Von meinen eigenen?
Von deinen eigenen
jetzt,
wenn man von einem Einzel oder vom Doppel mal ausgeht, ja.
Ja, wahrscheinlich das Match gegen den Satschko.
Ja.
Einfach weil das vom Spielniveau das beste Match war, was wir gespielt haben.
Ja.
Und ich da körperlich auch so an meine Grenze gegangen bin. Also es war unglaublich heiß an dem Tag und ich habe dann Ende vom zweiten Satz voll die Krämpfe gekriegt und wusste so, okay, scheiße, das so durchzuspielen wird schwer jetzt.
Ja.
Und dann der Match-Share-Break, also ich habe wirklich nach jedem Punkt, meine Beine waren einfach nur noch ein reiner Krampf einfach nur.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, ich muss einfach rumschießen, ich kann keine Ballwechsel mehr gehen und habe dann wirklich jeden Ball getroffen und habe 10-3 gewonnen, habe Return-Winner geschlagen, freie Punkte mit dem Aufschlag gemacht, wie ich es sonst nie mache.
Mhm.
Und habe dann das Ding gewonnen. Das hat mich schon irgendwie, also war sehr unerwartet dann und war so mein bester Sieg, würde ich sagen. Das ist das Match wahrscheinlich, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
Ja. Hast du insgesamt eine 6-1-Bilanz in der Bundesliga? Das ist schon ziemlich stark an Position 3. Teilweise sogar an 1 gespielt. Deswegen kann man ja sagen, eine äußerst positive Saison von dir. Ja, du wolltest noch was sagen?
Nee, ich wollte dich fragen, was war dein Match, was dir vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben ist oder was du vielleicht am schwersten fandest oder am besten fandest?
Ich fand alle Matches waren schwierig. Also wie gesagt, man hatte kein leichtes Match, es war kein Match dabei, das man irgendwie geschenkt bekommen hat. Also ich jetzt zumindest. Man muss auch da sagen, natürlich auch in der Bundesliga hast du natürlich auch gemerkt, dass es da ein Gefälle gibt zwischen den Positionen 1 und 3 und vielleicht 4 und 6. Wie gesagt, nicht so krass wie vielleicht in anderen Ligen, aber man hat das natürlich auch gemerkt. Also brauchen wir jetzt auch nichts rummachen. Also jetzt beispielsweise einen Groß-Hesselohe, den ich in Erinnerung habe, oder jetzt hier in Garching den Satschko oder den Groß-Hesselohe, den Philipp Oswald, die haben natürlich ganz andere Erfahrungen, weil die lange Profis waren, wie jetzt meine Gegner teilweise an Position 5 oder 6, die wie du sagst, vielleicht nah dran waren irgendwo, aber jetzt nie Tennisprofis waren. Das ist nochmal ganz, ganz anderes. Da geht es vielleicht auch mehr, das sind dann mehr so auch nochmal, finde ich sagen, dass sie mehr kämpfen als die anderen, aber da geht es auch eher ums Kämpferische, mal ganz grob gesagt. Die Matches, die mir besonders in Erinnerung sind, das sind eigentlich zwei. Ich habe eigentlich auch noch für mich, finde ich, eigentlich eine gute
Saison. Du hast eine 5-2-Bilanz gespielt.
5-2, da ist eine Niederlage, da ärgere ich mich drüber. Mein bestes Match habe ich gespielt, das habe ich aber leider verloren. Gegen Dachau, gegen den Bergmann.
Ja.
Ich glaube, das war mein bestes Match. Also fand ich, war das von mir das höchste Niveau in der Saison. Das habe ich unglücklich, was heißt unglücklich, ich habe verloren 10-8 im Matcher-Break. Klar kann man sagen, ein, zwei Punkte hätten auch anders laufen können, wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber das war vielleicht vom Niveau her das beste Match von mir.
War ja so eine Schiedsrichterentscheidung, über die du dich geärgert hast im Matcher-Break, ne?
Ja, da habe ich das, wie gesagt, also das war, da muss ich mich im Nachhinein selber in die eigene Nase fassen, dass ich mich so über eine Schiedsrichterentscheidung ärgere, dass mich das eigentlich rausbringt. Aber es war für mich eine klare Fehlentscheidung.
Aber zum Thema Schiedsrichter kommen wir ja auch gleich nochmal.
Ja, wie gesagt, aber das ist, bin ich selbst dran schuld. Der hat das verdient gewonnen, weil er unterm Strich vielleicht die ein, zwei Punkte einfach besser war. Genau, aber war für mich eigentlich das beste Match. Das, was ich am unglücklichsten fand, war eigentlich mein letzter Spieltag gegen Dresden. Weil da habe ich den ersten Satz so dermaßen verpennt.
Mhm. Ja, das ging schnell weg. Da habe ich auf die Tafel geguckt. Da stand es irgendwie schon irgendwie 1-4 oder
1-5. Ja, 1-5, glaube ich, nach 17 Minuten. Ja. Da ging gar nichts. Also da habe ich so verpennt den Anfang. Und dann hast du 1-5 und dann habe ich den ersten Satz auch eigentlich durchlaufen lassen, so ein bisschen, weil ich auch so ein bisschen gefrustet war. Habe dann den zweiten Satz 6-1 total dominiert und gewonnen. Und dann im Matcher-Break, wie gesagt, auch da unglücklich 11-9 ging es, glaube ich, aus, verloren. Da hatte ich jetzt, wie gesagt, im Nachhinein kann man immer das sagen, aber hätten wir drei Sätze ausgespielt, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich den dritten Satz, hätte ich so weitergespielt, auch dominiert hätte. Aber hätte Fahrradkette, habe ich ja nicht. Und deswegen, wie gesagt, auch da mein Gegner natürlich verdient gewonnen. Aber das ist das einzige Match, was mich ärgert, weil ich den ersten Satz so komplett verpennt habe.
Ja, aber das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe es ja von außen dann gesehen, den fast ja viel vom zweiten Satz und dann den Matchbreak. Ich bin auch der Meinung, wenn ihr einen dritten Satz ausgespielt hättet, hättet ihr auf jeden Fall deutlich bessere Karten gehabt. Und das ist ja auch so ein Punkt, was wir jetzt schon echt, wo wir oft drüber diskutiert haben während der Saison. Ja. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, was diesen Spielmodus angeht. Ja. Denn du gehst einfach schon ganz in den Match rein und hast so Angst, den ersten Satz zu verpennen. Also Angst ist übertrieben, aber ich hatte das in München, in Groß-Hesselohe gegen den wie heißt der, Maxi
Wimmer.
Wimmer, ja. Genau. Da habe ich auch relativ schnell 1-4 hinten gelegen, aber nicht, weil ich schlecht gespielt habe oder verpennt habe, sondern weil er einfach unfassbar stark im ersten Satz gespielt hat.
Ja.
Und konnte dann zum Glück den Satz noch drehen und ich glaube 6-4 gewinnen.
Ja.
Aber das, wenn der Satz dann halt weggeht, dann hast du 20 Minuten einen Satz verloren und dann stehst du da und weißt, du musst immer Matchbreak gehen. Ja. Deswegen.
Ja. Das sind die beiden Matches, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, wie du sagst, da ist eigentlich keiner, der. Also ich habe dieses Jahr kein Match gesehen, was man sagt, okay, der hat das hier durchlaufen lassen oder der ist gebrochen, weil er einen Punkt verloren hat. Also ich hatte auch mein eines Spiel gegen Bad Homburg, wo ich 6-1, 3-1 geführt hatte. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und dann plötzlich spielt der ein bisschen anders, mein Gegner, und ich komme voll ins Straucheln. Ja. Ja, also da ist keiner, der das irgendwie durchlaufen lässt. Das fand ich bei allen Matches. Das war durchweg immer fair. Ich hatte kein Match, wo es irgendwie Diskussion oder Ärger gab. Klar, gibt man mal einen Punkt, einen Ball, muss man sich nochmal angucken und sagen, hier, wie auch immer, aber dafür hatten wir auch die Schiedsrichter, da kommen wir gleich zu. Aber da ist, war jetzt nichts dabei, wo man sagt, ja, da ist einer, der lässt es durchlaufen.
Klar,
ja. Wir hatten natürlich eine Mannschaft auch in der Liga dabei mit Eintracht Frankfurt, die waren ja noch schlechter als wir, ja. Also die wurden Letzter, die waren schon nochmal vom Spielniveau auch deutlich schlechter, würde ich jetzt mal sagen, also jetzt mal deutlich in Anführungsstrichen als der Rest, die sind auch dann abgestiegen, die haben keinen Spieltag gewonnen, aber ansonsten war, muss man einfach sagen, das Niveau einfach sehr hoch. Und aber wie gesagt, das sind die beiden Matches, die mir in Erinnerung geblieben sind, vor allem die beiden, die ich verloren habe. Aber eins positiv, weil ich da wirklich gut gespielt habe und knapp verloren habe, und das eine, weil ich mich im Endeffekt ärgere, dass ich den ersten Satz so verpennt habe. Mhm. Ja.
Aber die Erfahrung zeigt ja auch, umso höher das Niveau, desto entspannter werden die Spiele, ist zumindest meine Erfahrung.
Ja.
Dass du da wie viel weniger Diskussionen hast, wird fairer. Ja, es wird zwar bleibt genauso ehrgeizig, jeder will gewinnen, aber es gibt da keine Diskussion. Beispielsweise, wenn du einen Abdruck checken lässt, dann hast du, habe ich das Gefühl, unteren Ligen, du kreist einen Ball ein, dann wird das total hitzig und dann wird dann diskutiert. Mit solchen Spielern wird da gar nicht diskutiert. Du kreist einen Ball ein, der Schiedsrichter kommt, entscheidet, Entscheidung ist gefallen, weiter geht. Der wird nicht einmal diskutiert. Ich hatte keine Diskussion mit meinem Gegner in allen Matches.
Hatten wir auch nicht.
Nicht eine einzige.
Genau.
Weil du eben gerade angesprochen hast, so ein Gefälle von Positionen ab 3, also 1 bis 3, 4, 5, 6, da würde ich sagen, ist mir auch aufgefallen, der größte Unterschied war dann einfach, dass man in den vorderen Positionen gemerkt hat, wie wichtig und entscheidend der Aufschlag ist.
Ja.
Also genau. Ich erinnere mich auch an das Match von Markus gegen den Krikovic, den Linkshänder. Von der Grundlinie einfach auf Augenhöhe, aber der hat pro Aufschlagspiel ein oder zwei freie Punkte im Aufschlag gemacht und der Markus halt nicht.
Genau.
Ja, und dann gewinnt er das ganz, ganz glatt. Also der Aufschlag vorne, wie die aufgeschlagen haben und retourniert haben, war schon einfach ein ganz anderes Level als das, was ich jetzt vorher gewohnt war. Da hast du gemerkt, die können das richtig und die können auch das Spiel so lenken, dass du teilweise, weil ich bin ja jetzt jemand, der auch gerne in die Ballwechsel geht, die können schaffen, dass du dazu gar nicht kommst. Gegen den Wimmer in München hatte ich im zweiten Satz keinen Ballwechsel mehr, weil der das einfach kaputt gemacht hat, das Spiel, mit seinem Aufschlag und mit seinem Return. Ist schon auch eine, merkst du, wie wichtig diese beiden Schläge halt dann sind.
Und die eine Sache, die mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, sind grundsätzlich die Doppel. dass die alle im Doppel, ich meine, ja, ich hatte Doppel mit meinem Mannschaftskollegen hier, mit dem Jelle, habe ich zweimal Doppel gespielt, wir haben beides mal im Matchup leider verloren, aber dass die einfach da kompromisslos spielen. Ja. Und dass wir da am Anfang teilweise wirklich überrannt wurden, weil wir vielleicht so ein bisschen zu vorsichtig gespielt haben, wie auch immer. Aber das machen die nicht. Ich glaube, da spielt auch die Erfahrung mit rein, dass die sagen, okay, all in, all nothing, so ungefähr. Und mal den Ball nur so reinspielen, das reicht auf gar keinen Fall. Nee. Da gehen die komplett rein. Und das war für mich auch so, ich finde, Doppel muss man auch wieder ein bisschen reinkommen. Aber man hatte keine Zeit reinzukommen, weil es ging direkt bam, bam los. Und das war das, was ich auch gemerkt habe, dass einfach das Niveau, was das Doppel angeht, dieses Kompromisslose, einfach das durchzuziehen und nicht zurückzuziehen im Endeffekt. Ja, ja, das sind so die Punkte, die mir total in Erinnerung geblieben sind. Und natürlich auch irgendwelche einzelnen Spieltage, wo wir vielleicht auch gleich dazu kommen, so von Organisation her, Aufmachung, Verein, Heimspiele, Auswärtsspiele und wie auch immer.
Ja, vielleicht so als Fazit jetzt, was so das Sportliche, das Spielerische angeht, kann man sagen, wir sind schon verdient abgestiegen. Die anderen Vereine waren einfach stärker.
Ja,
trotzdem aber, positiv. Genau. Wir haben mit unseren eigenen Leuten, ja, ohne Einkäufe,
genau,
haben wir da wirklich sehr, sehr gut mitgespielt. Da hat nicht viel gefehlt. Wir hatten viele Spieltage im Nachhinein. Da hätten wir auch gewinnen können. Bitter war natürlich auch, dass wir bei, ich glaube, ein Spieltag war das dann an unsere Position 1 und 2, der Franjo und der Jelle, nicht spielen konnten, weil die nämlich ihre Herrenmannschaft in einem anderen Verein spielen mussten. Und wir einen Verletzten hatten, einen Dauerverletzten, den Markus, mit seinem Knie, der dann einfach weit weg von seinem Niveau war, der einfach ein kaputtes Knie hat und sich da mehr oder weniger reingestellt hat. Das heißt, eigentlich unterm Strich kann man sagen, die anderen Vereine haben dann einfach mehr Möglichkeiten, wenn mal einer ausfällt. Und ich glaube, das ist in dem Alter und auch mit den ganzen Umständen, dass man halt noch ganz normal nebenher arbeitet und alles, dass es immer mal sein kann, dass mal einer verletzungsbedingt oder aus irgendwelchen Gründen auch immer mal nicht spielen kann. Die haben halt noch mal 1, 2, 3 Spieler auf dem gleichen Niveau, den die einsetzen können. Das haben wir halt nicht. Mhm. Das heißt, wenn bei uns einer rausgeht, verletzungsbedingt oder eben weil ein anderer Spieltag da in die Quere kommt, haben wir keinen adäquaten Ersatz auf dem Niveau und dann ist der Spieltag im Endeffekt schon gelaufen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir, also unterm Strich kann man sagen, wir können in der Liga sehr gut mitspielen, aber bräuchten wahrscheinlich noch mal 1, 2 Spieler auf dem Niveau, um dann wirklich breit aufgestellt zu sein und wirklich in allen Lagen konkurrenzfähig zu sein.
Gebe ich dir vollkommen recht. Also mein Fazit ist auch, alles, was du gerade gesagt hast, stimme ich dir überein. Und auch, was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass ich auch überrascht war. Das heißt, ich war positiv überrascht, dass wir einfach sehr gut mitgehalten haben und uns wirklich gut verkauft haben, wie ich finde. Ich erinnere mich damals an eine aktive Saison bei den aktiven Herren. Da sind wir von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen. Da wurden wir komplett verprügelt. Ja. Das war einfach schon so nach dem Einzel schon so gelaufen. Und teilweise haben wir die Einzel so glatt verloren. Also ich meine zum Beispiel. Da war das für mich irgendwie so ein bisschen aussichtslos. Und jetzt hatte ich das Gefühl, wir haben einfach alle richtig gute Matches gehabt. Es war nicht so, dass wir da verprügelt wurden. Ja, wir konnten richtig gut mithalten. Aber wie du sagst, es hat einfach immer so ein bisschen was gefehlt. Ja. Und ja, natürlich, weil die anderen einfach nochmal nachlegen konnten, beziehungsweise auch nochmal mehr einen größeren Pool hatten an guten Spielern. Aber ich bin von meiner Mannschaft auch da, was einfach das angeht, positiv überrascht, dass wir alle da so gut mithalten können. Ich denke, wir können in der Liga mitspielen. Ja, wir müssen uns auch einfach in der Breite etwas mehr verstärken, um auf Ausfälle oder Sonstiges einfach ein bisschen besser zu reagieren.
Ja. Ja. Ja, kommen wir mal zu dem Thema Schiedsrichter.
Genau, wir haben ja hier in der Bundesliga haben wir Schulschiedsrichter. Das heißt, wir haben einen Oberschiedsrichter oder eine Oberschiedsrichterin, hatten wir auch teilweise auch. Dann ja für die 3 Matches, die immer parallel laufen, dann 3 Stuhlschiedsrichter.
Hatten wir nicht sogar 4 Stuhlschiedsrichter und eine Oberschiedsrichter?
Das gibt es, glaube ich, auch.
Die sich dann abgewechselt haben. Einer hatte immer Pause. Also genau, ich erinnere mich an Spieltage, dass wir einen Oberschiedsrichter hatten und 4 Stuhlschiedsrichter, die sich dann abgewechselt haben. Also teilweise eine 5 Schiedsrichter auf der Anlage.
Genau, das gab es auch. Das hing, glaube ich, davon ab, wie viel da zur Verfügung stand, weil ich glaube, so schiedsrichtermäßig sieht es da auch dann teilweise dünn aus. Ja, die werden ja dann vom DTB eingeteilt und wenn halt mal einer absagt, hast du halt Pech gehabt. Ja.
So, sag mir mal, also ich glaube, so generell auf die Kosten für die ganze Saison können wir auch später mal zu sprechen kommen, ne? Wie das so für uns war. Aber jetzt erstmal zu den Schiedsrichtern. Was war für dich so das Positive, was die Schiedsrichter reingebracht haben und was war vielleicht so ein bisschen das Negative auch?
Also grundsätzlich, unterm Strich sage ich, ist es eigentlich positiv.
Mhm.
Ja, es hat natürlich Nachteile und Vorteile. Also ganz klar für mich, die Vorteile sind, der Tag ist einfach organisiert.
Mhm.
In dem Sinne, dass ich sage, Und das beobachte ich ja bei allen anderen Mannschaften, bei meiner eigenen Herren 30-2-Mannschaft, also da, wo ich ausgeholfen habe, beziehungsweise bei allen anderen Mannschaften, wo jetzt kein Schiedsrichter ist, es wird sich unglaublich viel Zeit gelassen. Und das gibt es einfach beim Schiedsrichter nicht. Das fängt schon im Kleinen an, dass du halt nach einem Spiel nur x Sekunden Pause hast auf der Bank und dann nicht 3 Minuten hockst.
Ja, die rufen Time und dann genau, geht's weiter.
Dann geht's weiter. Ja. Das geht weiter, Satzpause, dass das einfach geregelt ist. Das geht weiter nach dem Aufschlag, dass der dich ermahnt und sagt, du kannst dir nach dem Punkt nicht so viel Zeit
lassen. Genau, wenn du dir zu viel Zeit lässt, sofort hat er dir eine kleine Ansage gemacht, ey, nicht so viel Zeit zwischen den Ballwechseln lassen. Genau,
es geht weiter, dass wirklich um 13 Uhr Anpfiff ist. Um 13 Uhr hockt der Schiedsrichter oben auf dem Stuhl und dann musst du auf den Platz kommen.
Ist wie viel 2 Minuten Einspielzeit war das immer?
5 Minuten Einspielzeit. Genau, das finde ich ein bisschen wenig, weil wir müssen unsere Bälle ja teilweise selbst holen. Ja. Das hätte man ruhig mal auf 7 Minuten machen können.
Ja, ich bin nicht einmal durchgekommen im Einspiel.
Ja, aber ich glaube, da haben die auch Fingerspitzengefühl gehabt, zumindest bei mir immer, dass wenn wir dann auch ein bisschen länger gemacht haben, dass die dann nichts gesagt haben. Wir haben es auch nicht übertrieben. Ja. Und das geht weiter mit der Zeit, dass der Platz, wenn das mit fertig ist, dass der nächste Platz direkt wieder belegt wird, dass die da kommen und sagen, es geht weiter. Und das geht weiter, dass nach den Einzelnen ganz klar gesagt wird, eintragen um x Uhr, weiter geht's um eine halbe Stunde später. Ganz genau, und dann hocken die da und dann geht's weiter. Ja. Und das finde ich einen riesen Vorteil, weil meiner Theorie und meiner Erfahrung ziehen sich die Spieltage einfach deswegen, weil sich unglaublich viel Zeit gelassen wird. Ja. Dann wird der nächste Platz nicht belegt, dann macht er eine stundenlange Satzpause, nach dem Ballwechsel trottet er 2 Minuten seinen Ball hinterher und das summiert sich einfach. Es ist gar nicht das Ergebnis, was, wenn es eng ist, sondern was die Zeit ausmacht, sondern dass sich einfach unglaublich viel Zeit gelassen wird.
Ja.
Und das finde ich, wie Schiedsrichter einfach, das ist ganz klar, zack, 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 weil die wollen irgendwann natürlich auch nach Hause. Ja. Und das fand ich sehr positiv dazu. Ja, es hat natürlich auch einen anderen Flair, wenn du mit Schiedsrichter spielst. Wir hatten ja auch einen Ballwechsel, haben ja schon mal drüber gesprochen, dass es super schwierig ist.
Nach 11 Bällen oder nach 13 Spielen.
Nach 11 Spielen, nach 13 hatten wir schon mal drüber gesprochen, das ist total ungewohnt, das mit 9 Bällen, aber ist auch cool, dass man einfach neue Bälle bekommt. Ja, das sind so wirklich positive Sachen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, im Großen und Ganzen haben sie das auch in der Regel sehr gut gemacht. Fehlentscheidungen gehören auch dazu, die muss man akzeptieren. Und das meine ich, dass das Einzige, was ich immer schwierig finde, sind dann natürlich solche ärgerlichen Calls, wenn, was manchmal nicht klar war, dass dann Bälle ausgegeben wurden oder gesagt waren, die waren gut, die vielleicht aus waren oder drin waren. Weißt du, was ich meine? Dass da zu Fehlentscheidungen kam in entscheidenden Situationen. Ja, es ist schwierig. Ich muss da ja auch immer so ein bisschen sagen, sollen die da oben die Klappe halten auf gut Deutsch und einfach nur entscheiden, wenn wir sagen, einkreisen und nichts, dann frage ich mich halt, okay, klar, was bringt der Schiedsrichter noch, ja? Oder sollen die ausrufen und alles machen? Aber das ist halt auch gefährlich, weil du kannst teilweise Bälle nicht in der hintersten Ecke sehen und entscheiden, ob der jetzt gut war oder nicht. Das geht einfach nicht. Das führt automatisch zu Fehlentscheidungen. Und das ist ein bisschen, ich glaube, das kannst du keinem recht machen. Aber das war natürlich so, dass da auch ein paar Entscheidungen waren, wo man einfach sagen muss, so ey, das tut weh.
Ja, also um auf den Punkt einzugehen, das war der Grund, warum ich am Ende sage, diese Schiedsrichter sind völlig überflüssig.
Okay.
Ja, weil man kann sagen, die haben eigentlich nur mitgezählt und wenn es dann zu engen Bällen kam, haben sie sich zurückgezogen, haben sie gar nichts gesagt und haben uns entscheiden lassen. Das heißt, du als Spieler musstest immer den Ball anhalten und musstest sagen, bitte checken.
Ja.
Und dann haben die entschieden. Sobald der Ball eng war, haben sie eigentlich nie eine Entscheidung getroffen. Ja. Und haben immer gesagt, ja, ihr müsst dann selbst aussagen, weil sie halt keinen Bock hatten, eine enge Entscheidung zu treffen, haben da einfach mal gar nichts gesagt und die Spieler sollten selbst entscheiden.
Und weil wir ja keine Linienschiedsrichter hatten, sondern ja nur einen Stuhlschiedsrichter.
Genau,
ja.
Dann frage ich mich, was bringt denn der Schiedsrichter auf dem Stuhl? Dann reicht dir auch ein Oberschiedsrichter, der da ist, der an den Plätzen steht und dann kannst du rufen und kannst dann genauso, kann der den Ball entscheiden.
Ja, aber genau da, sage ich, ist der Schiedsrichter, um diese Sachen einzuhalten, wie jetzt beispielsweise Seitenwechsel nach einer bestimmten Zeit und so, da fand ich die schon wichtig, klar. Ja. Diese Funktion, wenn man sagt, als Schiedsrichter Bälle zu entscheiden, aus oder drin, sozusagen als Live-Entscheidung, das funktioniert nicht gut.
Ja.
Das ist aber, das kannst du, ich wollte mir das selber auf dem Schiedsrichterstuhl, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ihr müsst Bälle, die klar aus sind, wenn ich beispielsweise sehe, der Aufschlag ist 10 Zentimeter aus und der andere spielt weiter und sagt nichts, dann würde ich als Schiedsrichter sagen, stopp, der war aus, zweiter Aufschlag. Bei engen Bällen, okay, muss man einfach sagen, musst du den Ball anhalten, weil ich kann es von da nicht sehen. Stell dir vor, steht im Tiebreak 8 beide, der einen spielt einen Ball an die Linie und ich sage als Schiedsrichter aus, der war drin, muss wiederholt werden, ist kacke. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. irgendwo geht es dann vielleicht in Anführungsstrichen nur ganz böse gesagt nur dazu, Time zu sagen und die Regeln einzuhalten wie Seitenwechsel und Ballwechsel und was weiß ich nicht alles. Aber es hat schon so seinen Flair, deswegen, ja.
Hat es. Wenn man aber jetzt sich überlegt, was das Ganze kostet, den Verein, dann finde ich, es ist ein teurer Spaß. Dafür, dass dann halt einfach nur ein bisschen besser geregelt ist. Das könnte halt auch ein Oberschiedsrichter machen, der dann halt einfach an den Plätzen vorbeiläuft und halt immer mal wieder guckt und ein bisschen pusht, dass halt der Platz schnell belegt wird und so weiter. Da muss er halt einfach sehr aufmerksam sein.
Ja.
Aber das ist natürlich schon ein teurer Spaß, was das die Vereine kostet.
Genau, ja. Das darf man nicht vergessen. Klar, die Leute müssen ja auch bezahlt werden, die müssen ja auch verpflegt werden an so einem Tag. Ja, da gebe ich dir recht. Trotzdem im Nachhinein ist meine Meinung, ich wollte nicht drauf verzichten, weil es irgendwie auch ein cooler Flair ist. Es führt einfach zu, auch weil die Schiedsrichter da sitzen, führt es einfach zu weniger Diskussionen auf dem Platz, weil einfach ganz klar geregelt ist. Ja, wie gesagt, das mit den Zeiten, dass da keine Diskussionen gibt von wegen, der macht jetzt schon wieder eine Satzpause, Toilettenpause oder was weiß ich, ja, dass diese Diskussionen einfach wegfallen. Ja, deswegen wollte ich es in der höchsten Liga beibehalten.
Ja, gebe ich dir recht, das ist ein schöner Flair und alles.
Muss ich natürlich drüber Gedanken machen, da gebe ich auch vollkommen recht, ist mit Entscheidungen, wie man das handhabt. Ne? Also das ist, glaube ich, und das hatte ich auch das Gefühl, es war nicht einheitlich. Ja, also wir hatten welche, die haben ständig aus und rein, aus und nicht ausgerufen, ja. Mhm. Und welche haben von vorne gesagt, ja, ich sag nichts und ihr müsst einkreisen. Ja, ja, dann denke ich mir so, ja, okay, was, wenn der Aufschlag jetzt mal 20 Zentimeter aus ist und du siehst es, dann musst du ausrufen, weil das ist ja wohl offensichtlich. Also offensichtliche Bälle, die weitergespielt werden, die aus sind, musst du was sagen. Ja. Ja, so Sachen. Und das war nicht einheitlich. Wir hatten welche, die haben alles aus, nach jedem Ball ausgerufen. Ja, und das fand ich, diese Situation fand ich immer so ein bisschen, weil dann bist du hingegangen, siehst du, Aufschlag auf der Linie, nochmal zwei neue, weißt du, so.
Ja. Was kostet das den Verein, beziehungsweise uns?
Ja, gut, circa 5.000 Euro, aber da sind natürlich auch die Bälle mit drin und die Mannschaftsmeldung mit drin und die ganzen Schiedsrichter im Pauschalbetrag. Ja, klar, ist natürlich eine Stange Geld, ja, muss man einfach so sagen. Hinzu kommt natürlich, der Verein muss auch für die Schiedsrichter Verpflegung sorgen, also Essen und Trinken. Ja, das kommt ja auch noch on top, die du halt dann zusätzlich noch hast. Ja, diese ganzen Sachen. Mhm. Das ist natürlich im Vergleich jetzt eine Pauschale von einem ganz normalen Oberschiedsrichter an einem Tag ist 120 Euro, glaube ich. Oder kommt drauf an, welche Lizenz der hat. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Mit Fahrkosten kommst du vielleicht auf 170 Euro. Aber ist natürlich dann, du brauchst halt das Ganze mal 4, teilweise mal 5. Ja. Dass da 5 Leute rumhängen.
Ja, ja, klar. Also ich sag mal, für die 4 Heimspiele, die wir hatten, 5.000 Euro ist schon eine Stange Geld. Das hätten wir wahrscheinlich auch besser für andere Dinge ausgeben können in unserer Situation.
Auf jeden Fall, genau.
Aber ja, unterm Strich kann man sagen, er gibt eine schöne Atmosphäre, schönen Flair. Für mich 100% notwendig ist es nicht.
Gebe ich dir recht, nicht 100% notwendig. Ich muss sagen, die Schiedsrichter, die bei mir auf dem Platz waren, ich kann hier nur von meinen jetzt sprechen, wie im Einzel und im Doppel, klar gab es mal Diskussionen im Eifer des Gefechts, aber hat es in der Regel immer positiv.
Die haben das gut gemacht, gar keine Frage. Haben das gut
gemacht, es waren Profis. Ja, und wie gesagt, einfach, ich würde mir würde sagen, für einen Medienspieltag, wenn dann, ja, ich meine, es ist übertrieben zu sagen, jede Mannschaft braucht einen Schiedsrichter, aber es würde für mich einiges erleichtern, wenn einfach Schiedsrichter auf den Anlagen wären, die gewisse Sachen einfach mal da Wert drauf legen.
Ja.
Ja. Und für mich ist es ganz wichtig, ich kriege da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Wir hatten ja einen Spieltag, da habe ich bei meiner Herren 32 Mannschaft ausgeholfen. Da war Position 2 war fertig. Und danach kommt ja Position 3, 4 war fertig und danach kommt die Position 3 auf dem Platz. Der Platz wurde eine Stunde nicht belegt.
Mhm.
Ja. Und ich habe 5-mal gefragt, ja, willst du nicht mal auf dem Platz? Und du so, ja.
Das gibt's nicht.
Ja. Und das ist so Dinge, weißt du halt, das hängst halt alles hinten dran. Ja. Aber so viel zu den Schiedsrichtern. Oder hast du da noch irgendwas?
Nee, dazu habe ich nichts. Das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst.
Organisation von anderen Vereinen. Beziehungsweise, hast du das Gefühl gehabt, dass es nochmal deutlich professioneller war? Jetzt wie, sag ich mal, so einen normalen Spieltag, wo du hinfährst, wie es vielleicht die meisten von uns ja auch kennen, da ist ein Biertisch aufgebaut mit, keine Ahnung, Käsekuchen was weiß ich, ein paar Brezeln und Getränke und danach wird abends noch gegessen. Wir hatten ja die Situation, dass wir ein Buffet stellen mussten, das den ganzen Tag zur Verfügung steht im Endeffekt. Aber hast du gemerkt, dass es nochmal deutlich professioneller ist?
Ja, genau. Erstmal, dass es dieses Buffet gab, was dann den ganzen Tag über für die Spieler zur Verfügung stand und es hinterher kein gemeinsames Abendessen gab, ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Manchmal ist es ja auch sehr schön, mit den Gegnern danach noch zu essen. Ist dann weggefallen. Man hat mit den Gegnern nicht so viel, ist mal in Kontakt gekommen. Hat natürlich aber die Sache erleichtert, dass wenn du eine weite Anreise hast, dass du auch schnell wegkommst von der Anlage und dann nicht nochmal anderthalb Stunden aufs Essen wartest, ja. Deswegen ist es schon sehr angenehm und muss sagen, ist es auch auch deutlich angenehmer, wenn du mal vor deinem Einzel einen Teller Nudeln essen kannst. Mhm. Hatten ja dann alle immer zur Verfügung oder nach deinem Einzel.
Ja.
Sonst isst du da halt immer irgendeinen Scheiß. Und ja, durch die Bank weg würde ich sagen, es war deutlich professioneller als das, was wir gewohnt waren.
Ja.
Also wenn ich jetzt mal Groß-Hesselohe als Beispiel nehme, das war ein Spieltag, der war unglaublich organisiert. Das hast du gemerkt, das sind Profis, was das angeht. Die haben das einfach schon ganz, ganz lange machen die das und nicht nur im Herren-30-Bereich, sondern auch in der haben eine Herrenmannschaft, die in der Bundesliga spielt.
Ja.
Die wussten genau, was sie da machen. Ich meine, die haben natürlich auch das Glück, dass es dem Verein sehr gut geht. Die haben da viele hauptamtliche Mitarbeiter, die dann da an den Spieltagen arbeiten. Und allein so Kleinigkeiten. Die hatten Getränkekästen überall für die Spieler zur Verfügung. Also an allen Orten, wo du dich aufhältst. In der Umkleidekabine, in unserem kleinen Zelt, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Unter jeder Bank von auf den Plätzen.
Ja.
Beim Essensbuffet, also überall, wo man sich immer so auffällt, waren immer frische Getränkekisten, die mit gekühlten Getränken, Wasser,
und die waren aufgefüllt.
Waren immer aufgefüllt. Also das war wirklich optimal organisiert, Wahnsinn, total aufmerksam. Da hast du gemerkt, das ist schon ein anderes Niveau.
Ja.
Ne? Klar, muss man dazu sagen, die haben halt auch das Personal und die Leute, die sich darum kümmern, da können wir nicht mithalten, weil wir machen das ja alles selbst. Wir Spieler plus noch Pino, der uns unterstützt. Ansonsten haben wir keine Unterstützung gehabt. Wir hatten bei uns netterweise zwei Mitglieder, die ein Kuchenbuffet aufgebaut haben und Kaffee verkauft haben, was normalerweise nicht auf unserer Anlage ist. Das haben die einfach dann eigenständig im Rahmen unserer Spiele gemacht, was super cool war.
Ja.
Ansonsten haben wir ja niemanden, der hier irgendwie was organisiert an unseren Spieltagen. Von daher sind wir da weit, weit von weg. Wir haben es zwar auch cool gemacht, glaube ich, aber die anderen Vereine investieren da deutlich mehr Geld oder haben die Möglichkeit, da deutlich mehr zu investieren und das professioneller und cooler zu machen.
Ja.
Das war so mein Eindruck.
Mhm.
Und deiner?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade die, ich fand bei allen Auswärtsspielen, in denen wir im Endeffekt waren, klar, war das jetzt beispielsweise jetzt, als wir bei Eintracht Frankfurt waren, war das jetzt nicht so krass unterschiedlich wie zu uns.
Stimmt.
Das war sehr aber ähnlich. wir sind ja auch keine, sag ich mal, wir haben einen relativ geringen Standard, was das angeht. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, wir brauchen nicht viel, wir brauchen die Standardsachen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist für uns schon Luxus. Und das war, wie du sagst, die Spieltage Groß-Hesselohe, auch Dachau. Ich meine, das sind auch tolle Anlagen. Ja, schöne Anlagen einfach, ja. Wo man einfach sagt, ja, das ist schon echt cool.
Groß-Hesselohe hatte ein Physio. Groß-Hesselohe hatte einen Bespannservice.
Ja.
Das war schon Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, ich denke, wir haben es trotzdem auch ganz gut gemacht. Ich bin ja ein totaler Fan davon. Ich finde ja immer eigentlich, sollte das jede Mannschaft, sollte sich selbst überlassen sein, dass sie sagt, wir bieten tagsüber ein Buffet an. Das machen wir vielleicht selbst. Kannst ja auch easy selbst machen. Wir stellen dir drei Salate hin und was weiß ich nicht. Und da kann sich jeder am Tag über bedienen. Und abends essen wir nicht gemeinsam zusammen. Weil, wie gesagt, es gibt Mannschaften, da setze ich mich gern mit denen zusammen. Klar hast du immer welche, wo du sagst, oh, da habe ich jetzt keinen Bock mehr. Aber grundsätzlich sage ich, egal von wem, ich will nach dem Spieltag.
Ja, der Tag ist zu lang.
Ich will
heim. Man ist auch einfach dann müde und man will irgendwann heim, ja.
Ich will heim. Und wenn ich noch mit Leuten zusammensitze, dann vielleicht nochmal mit euch und noch ein Bier trinken danach und nochmal vielleicht quatschen. Und das ist dann, aber ich habe keine Lust auf den Smalltalk nochmal danach. Und da habe ich keinen Bock zu. Ich bin immer froh, wenn es danach eigentlich jeder entscheiden kann. Ich gehe jetzt heim.
Ja, und mit den Leuten, mit denen du reden willst an dem Tag. Also wir treffen ja viele Spieler, die wir einfach schon super lange kennen. Mit denen laberst du ja über einen Tag hinweg dann schon, findest du immer wieder das Gespräch.
Genau.
Und hast dich dann schon ausgetauscht und alles. Ich habe auch das Gefühl, dass alle eigentlich dann einfach heim wollen.
Ja, und dann dauert es teilweise danach halt noch Ewigkeiten. Du gehst noch zusammen duschen und dann hast du in der Umkleide sind nur 5 Duschen. Dann musst du in 3 Schichten duschen. Dann wird danach das Essen gemacht und dann dauert das und dann musst du danach nochmal nach Hause fahren. Ja. Deswegen, da bin ich mal so, letztes Doppel, sagst du tschüss, stößt vielleicht nochmal an und dann kann jeder seines Weges gehen. Das ist, finde ich, aber das ist ja nur eine persönliche Meinung. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch viele Mannschaften, die
das total geil finden.
Die das total toll finden. Ich finde es nicht toll.
Ja.
Also, was heißt nicht toll? Ich finde es nicht scheiße, aber ich würde mich bei vielen Spieltagen, ist bei mir so, ich würde mich freuen, wenn ich einfach danach nach Hause gehen kann.
Ja,
so ist das bei mir.
Ja.
Ja. Bundesliga 2025. Wir sind leider abgestiegen. Stand jetzt. Vielleicht erhöhen unsere Gebete und wir haben nochmal irgendwie die Chance, doch nochmal drin zu bleiben. Wer weiß das?
Ja, genau. Wir haben ja uns wieder bereit erklärt, dass wir, wenn ein Team zurücktritt, dass wir in der Liga bleiben würden.
Genau.
Würden das wahrscheinlich annehmen.
Richtig.
Das müssen wir mal abwarten.
Genau.
Aber wir haben ja auch daraus gelernt jetzt. Also wir wissen ja auch, was zu tun ist, was wir verändern müssen, um in der Liga noch konkurrenzfähiger zu sein,
glaube ich. Richtig, genau. Ich meine, wir sind ja auch kurzfristig eingesprungen und da habe ich auch von zwei Teams gehört, also von den beiden Mannschaftsführern bzw. Betreuern, weil ich war ja auch Mannschaftsführer immer bei dieser Besprechung dabei, da immer am Anfang, dass die gesagt haben, ja geil, dass ihr eingesprungen seid und so kurzfristig und so ein stabiles Team auf die Beine gestellt habt. Also wir hatten jetzt auch nicht viel Zeit, ich meine, wir haben im Januar die Message bekommen und wir hatten jetzt auch nicht viel Zeit, da nochmal an dem Kader zu bauen, ne? Sind wir auch mal ganz ehrlich, ja.
Ja, und ich meine, kann man ja auch mal hier ganz offen ansprechen, was auch das Budget angeht, ne?
Genau.
Haben wir, glaube ich, jetzt hier noch nie gemacht. Da waren wir natürlich weit abgeschlagen von anderen Vereinen. Also ja, wir wissen natürlich.
Ich glaube, da waren wir letzter Platz.
Also mit Abstand letzter Platz, ja. Also ich meine, alleine, wenn, was sie da für Zahlen rumging bei Groß-Hesselohe, was sie für einen Einsatz für Tommy Haas zahlen,
ja,
haben wir jetzt von mehreren Seiten gehört, das waren 30.000 Euro, dass er, wenn er spielt. Und er hat ja schon ein paar Mal gespielt. Also da kostet die eine Saison schon eine ordentliche Schlange Geld,
ja,
dafür, dass sie die Herren 30 Bundesliga spielen. Ich glaube, du hattest ja auch mit einem anderen Verein noch geredet und die meinten, die hätten wenig Budget und die Zahl, die sie dir genannt hatten, ich weiß nicht, wie hoch die war,
ja,
die war mittleren, weit weg von dem.
Was, mittleren fünfstelligen Bereich.
Ja,
ja, genau.
Und bei uns kann man ja sagen, unser Budget, was wir zur Verfügung haben, also als wir die Zusage bekommen haben, wir sind der Bundesliga, war bei null.
Ja.
Also wirklich 0 Euro.
0,00
Euro. Das heißt, der Verein konnte uns keinen Cent dazugeben,
ja,
für die Liga. Da brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Aber Stand der Dinge war, wir hatten 0 Euro. Das heißt, wir mussten ja dann schauen, wie können wir uns diese ganze Liga finanzieren. Glücklicherweise oder schönerweise hat ja Pino, haben wir ja hier schon mal erwähnt, hat uns ja da geholfen, den einen oder anderen Sponsor zu finden oder ja, Unterstützer, die uns, genau, da ein bisschen Spenden zur Verfügung gestellt haben, dass wir dann einfach die Unkosten tragen können. Und wir haben es ja mal grob überschlagen, so eine Saison, und wir sind ja wirklich schon, was das angeht, sehr, sehr sparsam. Und aber wenn man mal alles mit reinrechnet, das heißt Schiedsrichterkosten, alles, was du brauchst, um halt dann anzutreten, das heißt, du musst hier im Winter trainieren, also Hallenplätze im Winter, Materialkosten, die Standardmaterialkosten, die jeder hat. Auswärtsfahrten.
Mitgliedsbeiträge.
Mitgliedsbeiträge, die wir ja auch zahlen für unseren Verein. Habe ich gerade schon gesagt, Auswärtsfahrten, das heißt Fahrtkosten, Hotel,
genau,
und so weiter und so
Hallenplätze fort. Hallenplätze, hast du schon am Anfang gesagt, ja, einfach um Winter halt, du kannst ja nicht einfach im April anfangen, ich gehe jetzt auf den Tennisplatz und los, du musst hier schon mal zumindest mal ein halbes Jahr vorbereiten.
Genau, das haben wir mal grob überschlagen und da liegen man so zwischen 13.000 und 15.000 Euro, die man dahin blättert. Ne?
Für vier Personen haben wir es gerechnet.
Genau, wir haben es für vier Personen gerechnet.
Genau. Also nicht pro Person, sondern insgesamt für die vier Personen.
Genau.
Weil das waren die vier, die bei uns ja Joel, ich, Markus und Felix, die im Verein halt links, sag ich mal, für die haben wir gerechnet, weil Franjo und Jelle sind ja aus Gensing dazugekommen. Das würde auch noch on top kommen,
genau,
aber das haben wir nicht mit eingerechnet.
Also genau, und auch nur unsere Trainingsplätze im Winter, weil wir konnten das da ganz gut überblicken, wie,
genau,
viel wir da trainiert haben und,
ja,
gespielt haben. Und das sind ja alles Kosten, die in anderen Vereinen die Spieler ja nicht tragen müssen.
Teilweise,
Fällen, ja,
genau, unterstützt wird und ja, genau, deswegen war das schon ein teurer Spaß, aber es hat Spaß gemacht, ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt, die Frage an dich, würdest du das vom Aufwand her nochmal genau so machen? Ganz ehrliche Frage oder ehrliche Antwort?
Eine ganz ehrliche Antwort, die kurze Antwort ist nein, auf gar keinen Fall. Eine andere Antwort ist, ja, es war ein geiles Ding, ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal erleben,
ja,
aber in der Art und Weise nicht, weil wie gesagt, wir haben das ja alles sehr, sehr kurzfristig gemacht und wir haben sehr viel Zeit, gerade wir beide auch investiert, mit dem Pino zusammen, das Ganze auf die Beine zu stellen, mit viel, viel Aufwand wir das gemacht haben, einfach um da irgendwie so ein bisschen konkurrenzfähig zu sein und das hat auch viel Körner gekostet, also in der Art und Weise würde ich es auf gar keinen Fall nochmal machen, auch wenn man weiß, was das Finanzielle angeht dass man da einfach sagt, also da muss es auch eine andere Lösung hergeben. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne einfach nochmal in dieser Bundesliga spielen.
Mit der Erfahrung, die man jetzt gesammelt hat.
Genau, ne? Und einfach nochmal schauen, wenn wir ein bisschen konkurrenzfähiger sind, wie wir dann abschneiden.
Ja.
Und das würde ich gerne nochmal erlegen, weil für mich war das einfach, muss ich ehrlicherweise sagen, in den letzten ja, wahrscheinlich war das Medenspiel-Highlight meines Lebens bisher.
Ja, wie die schönste Saison.
Genau, für mich. Sagen. Ja, auch das ist halt, muss man aber nochmal sagen, hier auch Grüße an Franjo und Jelle, die da zu uns gekommen sind. Das hat wirklich perfekt funktioniert. Die haben reingepasst bei uns oder wir auch zu denen, wie die Faust aufs Auge. Es hat mit einer der geilsten Saisons, die wir gespielt haben, von der Stimmung her, auch wenn wir fast jedes Spiel eigentlich immer, ja, wir haben ja nicht jedes Spiel verloren, aber wo wir eigentlich immer sagen, wir sind jetzt nicht der Favorit, aber es war nie eine schlechte Stimmung.
Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Genau. Das passiert ja ganz häufig, dass wenn man dann ständig verliert, ja, dann
auch in der Stimmung, halt kippt,
Stimmung ja. kippt. Das war überhaupt nicht der Fall. Nee. Die war heiß von Anfang bis Ende, war immer eine super Stimmung.
Genau. Und deswegen würde ich, die kurze Antwort ist nein, in dem Dings nicht. Die lange Antwort, da müssten wir nochmal eine Folge machen, da würde ich schon einige Sachen auch ändern müssen, weil ja, es lässt sich auch nicht vereinbaren, sowas mit einem Privatleben noch, dass man die mehr hat, in Anführungsstrichen nicht, dass das Tennis jetzt professionell ist, aber du hast ja noch andere Verpflichtungen im Leben und das hat aber schon viel Zeit und Dings gekostet, also ja, Frage an, ja.
Ja, weil das habe ich gerade noch nicht erwähnt, genau, wie kommen wir noch an, an Geld, um unsere und die ganzen Kosten zu finanzieren? Wir haben ja Turniere veranstaltet, eins haben wir schon gemacht, ein LK-Turnier, womit Richtig. Wir dann ein bisschen Geld verdienen und wir werden ja noch eins machen, deswegen eins hier auch kleine Eigenwerbung, also ja. Schaut gerne mal in den Turnierkalender, Ende August, letztes Ende Wochenende, August,
genau.
Werden wir noch mal ein LK-Turnier machen, ist ja auch sowas. Macht ja ultra Bock, da mit dem ganzen Team sowas zu organisieren. Ist
super lustig,
ja. Ist ein geiles Wochenende ja. und alles. Aber wenn man natürlich dann mal wieder sich mal genau durch den Kopf gehen lässt, ist es eigentlich schon absurd, ne, dass man sowas machen muss, ja. um dann in der Liga zu spielen. Ne? Das ist eigentlich schon völlig Banane, dass du da vier, ja. fünf Tage, den ganzen Tag auf der Anlage bist, ein Tennisturnier veranstaltest, nur damit du dann halt in der Liga spielen kannst. Richtig. Das heißt, der Aufwand, der dahinter steckt, ist schon brutal.
Ja. Genau. Klar, man könnte das natürlich auch sagen, okay, wir legen hier alle zusammen und finanzieren das aus eigener Tasche, aber irgendwo ist dann auch mal, ist da für mich auch mal der Punkt erreicht, wo ich sage, ey, das ist dann gut, dann kann ich mein Hobby auch anders gestalten. Das ist ein sehr, sehr teures Hobby.
Ja, genau.
Ja. Ja, das war
die Medensaison. Aber ich glaube, ich habe noch ein Thema zum Medenspielen, weil wir ja auch mal dann darüber sprechen wollten, wie zeitgemäß ist denn dieses Medenspielformat noch? Ja, und da habe ich mal hier direkt die Frage für dich mitgebracht, einfach mit, da wir ja auch in dieser Saison erlebt haben, für mich zumindest, wurden noch nie so viele Spieltage oder einzelne Matches, vor allem die Doppel, geschenkt wie in diesem Jahr. Über alle Ligen hinweg, wo wir mal reingeschaut haben und das beobachtet haben, fand ich, war es so extrem wie noch nie. Einerseits kann ich es verstehen, warum Doppel geschenkt werden, nicht mehr gespielt werden. Ja, hat einfach, wenn Spieltag entschieden ist, ist er entschieden. Da haben die Spieler dann keinen Bock mehr, noch Doppel zu spielen. Dazu kommt, dass er auch in höheren Ligen die Anreisen immer weiter werden und die Spieler heim wollen müssen zum nächsten Turnier oder müssen zum nächsten, haben am nächsten Tag einen Spieltag und wollen dann nicht nochmal irgendwie Energie auf dem Platz verschwenden und nochmal 2-3 Stunden in die Länge ziehen, ein bisschen nach Hause fahren. Aber trotzdem, da muss man sich ja die Frage stellen, ist dieser Modus noch zeitgemäß? Sogar der Deutsche Tennisbund hat uns ja noch eine E-Mail geschickt vorm letzten Spiel, dass wir angehalten sind, bitte nicht die Doppel zu schenken alle, sondern es soll ausgespielt werden, weil wahrscheinlich Teams sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir haben Angst, dass hier Doppel geschenkt werden, Wettbewerbsverzerrung und so weiter und
so fort. Ja, es geht ja um Aufstieg, um Abstieg, um Meisterschaft.
Was ich auch verstehe. Ja. Aber dann müsstest du, wenn es darum geht, ja schon ganz woanders ansetzen, denn die Regeln geben es ja auch her, dass man an dem einen Spieltag, von dem einen zum anderen Spieltag, die ganze Meldeliste verändern kann. Also du kannst mit 6-9 Spielern antreten, was ja auch viele machen und dann einen kompletten Spieltag abschenken. Also ich habe auch Spieltage erlebt, dann kam ein Team, was vorher 6 Ausländer hatte, kam plötzlich mit LK15. Mhm. Ist auch Wettbewerbsverzerrung. Die verstoßen nicht gegen die Regeln lassen das zu. Das heißt, da müsstest du ganz woanders ansetzen. Aber zu diesem Modus. Das ganze Geschenke kommt ja irgendwo her. Das machen ja so viele. Jetzt an dich die Frage, findest du jetzt Modus noch zeitgemäß? Sollte man da etwas verändern?
Genau, ich gebe dir recht. Das betrifft jetzt nicht nur, also ich finde jetzt bei uns in der Bundesliga wurde relativ wenig Doppel geschenkt in der Herren 30 Bundesliga. Ja, das heißt, geschenkt heißt immer, es wurde nicht gespielt. Aus welchen Gründen auch immer, Verletzung, bla bla bla.
Genau, ist man halt nach dem ersten Punkt komischerweise verletzt.
Genau, verletzt. Aber meine, man guckt sich ja mal nach einem Spiel auch mal so die anderen Ligen an, auch die unteren Ligen, wo man selber so in dem Dunstkreis ist. Was macht deine Mannschaft? Was macht die Mannschaft? Was macht der, wo da spielt? Und ja, es ist auf jeden Fall auffällig, dass unglaublich, für mich dieses Jahr unglaublich viele gefühlt doppelt nicht gespielt wurden. Ich meine auch, dass das teilweise schon häufiger Thema in den Verbandsgremien war, wie man das, was man da machen kann. Natürlich, sage ich, wenn es die Regeln zulassen, dann kannst du es nicht verhindern. Ist einfach so. Jetzt zu der anderen Frage, zu der großen Frage, die riesige Frage, ist der Spielmodus noch zeitgemäß? Ich bin da inzwischen so, dass ich da sage, nein, ich würde es anders machen. Wir spielen diesen Spielmodus, dass wir 6 Einzel haben und 3 Doppel. Wir hatten mal irgendwann den Matchup-Break eingeführt. Wir haben irgendwann mal eine andere Zählweise eingeführt, dass Doppel 2 Punkte zählen und Einzel 3 Punkte. Nee, umgekehrt. Ja. Doppel 3 Punkte.
Um das eben zu bewirken, dass die Doppel ernster genommen werden, genau. Was ja aber auch nicht funktioniert hat.
Richtig, ja. Also wie gesagt, wir hatten diesen Spielmodus, spielen wir schon sehr, sehr lange. Also seitdem ich denken kann, spielen wir diesen Spielmodus. Und wir reden jetzt hier über eine Zeitspanne von 25 Jahren oder noch länger. Ja. Und ich bin so, dass ich sage, für mich persönlich dauern die Spieltage zu lange. Das sage ich immer ganz klar, aber das ist ja nur meine Meinung. Für mich dauern die zu lange. Ich würde das Ganze einfach abkürzen. Dass man sagt, man findet einen anderen Spielmodus. Ja, dass man einfach sagt, okay, für die meisten Leute scheint das Doppel oder das Einzel einfach interessanter zu sein.
Ja.
Und man konzentriert sich auf die Einzel, sagt vielleicht, man spielt als Team, stellt man nur ein einziges Doppel. Das gibt dann einen Punkt und man spielt 6 Einzel. Das heißt, es geht dann 4-3 aus. Mhm. Ja. Man spielt vielleicht, man lässt die Doppel komplett weg. Mhm. Oder man entscheidet sich dafür.
Also spielt eine ungerade Anzahl an Einzeln. 5 Einzel, 7 Einzel genau. Zum Beispiel.
Ja. Oder man sagt einfach ganz klar, man ändert an der Zählweise was. Das heißt, dass die Tabelle nicht von den einzelnen Matches abhängt, sondern man sagt, wenn es nach den Einzelnen 5-0 oder 6-0 steht, dann ist der Tag halt vorbei. Da werden kein Doppel mehr gespielt. Es ist halt vorbei. Du hast verloren. Du wirst auch, wenn du 3 Doppel gewinnst, nicht mehr gewinnen.
Und diese zusätzlichen Punkte zählen nicht mehr in die Wertung ein.
Irgendwie so, genau, dass du da eine Tabelle findest, wo du das so machst, eine Tabellenform, wo das halt dann nicht davon abhängt, dass du noch die 3 Doppel gewinnst, um am Ende des Tages nicht abzusteigen. Das ist nur meine Meinung. Wir hatten darüber diskutiert. Ich finde das nicht mehr zeitgemäß einfach. Und man sollte mal drüber nach. Ich habe jetzt auch kein perfektes Format, aber wir hatten ja im Sommer schon drüber gesprochen. Da gehen aber die Meinungen auseinander.
Ja.
Wir hatten ja auch bei uns welche in der Mannschaft, die sagen so, nee, Doppel finden sie total geil. Ich bin inzwischen nicht mehr so geil drauf. Ich spiele gerne Doppel und wenn ich spiele, spiele ich es natürlich auch richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, beim Mähenspiel, gerade wenn man weiß, man hat schon verloren, da ist bei mir, und auch wenn wir als Team auch schon gewonnen haben, ist bei mir die Luft raus. Mhm. Ich habe wenig Motivation oder meine Motivation ist deutlich geringer, wie von einem Einzel zu sagen, ich stelle mich jetzt nochmal auf den Platz und spiele jetzt nochmal ernsthaft ein Doppel. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Mir fehlt es einfach. Es ist bei mir mit den Jahren immer weniger geworden. Mhm. Sobald der Spieltag, wenn es eng ist, 3-3, 4-2, da hast du Bock, klar, gehst du hin, willst noch spielen, denkst dir so, da ist was drin, ja. Aber wenn es schon 1-5, 0-6 steht, du führst 5-1, dann nochmal auf den Platz gehen und nochmal ein Doppel spielen. Ich bin ehrlich, ich würde mich immer gerne immer selbst rausnehmen und sagen, soll jemand anderes spielen, der Lust hat, weil ich habe keinen Bock.
Ja, so sehe ich's. Verstehe ich. Genau, wir haben ja da viele, viele verschiedene Ideen schon gehabt oder wir haben jetzt auch kein perfektes Format ausgearbeitet. Gibt ja auch wie im College-Tennis, dass man erst Doppel spielt. Ich glaube, die spielen 3 Doppel und das Team, das 2 oder 3 Doppel gewinnt, bekommt dann einen Punkt und mit dem Punkt gehst du sozusagen in die Einzel, dann spielst du 6 Einzel.
Richtig,
so ist es,
genau.
Glaube ich. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann da kommt es aber dann dazu, dass die Einzel geschenkt werden. Das heißt, wenn dann ein Team 4 Einzel hat, dann werden die anderen Einzel einfach abgebrochen. Ist auch scheiße, du willst ja Einzel hier fertig spielen.
Bist du vielleicht derjenige, der jedes Mal das Einzel führt, 6-3, 6-3, 4-2 und wird aufgegeben.
Genau, ja. Das heißt, es gibt da wahrscheinlich auch keine perfekte Lösung. Ich glaube, man kann sich schon ein Beispiel an anderen Ligen nehmen, jetzt zum Beispiel in Frankreich. Die machen das ja so, die spielen Einzel voll aus, also 3 Sätze. Mhm. Und im Doppel haben die dann verkürzten Modus, also No-Add.
Ja.
Und Match-Tiebreak, das geht dann schon deutlich zügiger, muss man sagen. Das ist dann schon das ist schon eine gute Sache, finde ich. Da nähert man sich dem Ganzen schon an, dass es einfach ein bisschen schneller geht, das Ganze. Ich glaube aber auch, die Tennisverbände oder der Tennisverband muss sich mal etwas überlegen, dass man mal die Regeln oder diesen Modus so anpasst, dass der zeitgemäß ist oder dass die Spieltage durchgespielt werden. Und das fängt dann schon vorne an mit dem Einsetzen von eingekauften Spielern oder, wie soll man sagen, von einem Spieltag auf den nächsten, das Team, wie stark darf man das überhaupt verändern? Ich glaube, das ist im College auch ganz gut geregelt. Da ist es so, du darfst, glaube ich, zumindest habe ich die Regel noch im Kopf, du darfst einen Spieler von einer Woche oder von einem Spiel zum nächsten nur um eine Position verändern. Heißt, wenn einer an Position 2 gespielt hat, darf er im nächsten Spiel wieder an Position 2 spielen oder an Position 1 oder 3. Mhm. Aber nicht an Position 4, weil du vorne neu reingeholt hast.
Ja.
da kann man sicherlich Regelungen finden, dass es nicht passiert, dass du an dem einen Spieltag mit einer B11 aufläufst und am nächsten Spieltag mit einer vollen Besetzung, weil das ist ja auch Wettbewerbsverzerrung.
Klar, Logo.
Und da muss man mal irgendwann ansetzen. Das ist einfach, und ich weiß, die Teams sprechen ja auch untereinander, die verstehen sich dann teilweise, die Mannschaftsführer, dann sagen die, ey, wir kommen am Wochenende zu euch mit einer Rumpftruppe, braucht da also auch nicht euren Ausländer holen, ihr gewinnt eh. Da wird schon so sich abgesprochen, das weiß ich.
Ja.
Und das macht es natürlich dann, also wenn du, wir hatten eine Saison schon, da waren wir eigentlich das beste Team, sind aber am Ende nicht aufgestiegen in der Oberliga, weil die anderen Teams sich das so hin und her geschoben haben oder so ihre Spiele eingesetzt haben, dass wir immer den Nachteil hatten.
Ja.
Wir hatten aber auch Saisons, da haben wir unglaublich von profitiert.
Richtig, genau.
Deswegen, ja. Aber trotzdem soll es ja nicht so sein. Es soll ja im Idealfall so sein wie im Fußball, dass du mit deiner Top-Mannschaft jedes Mal spielst und dann misst du dich und dann gewinnt am Ende das Team, was am besten ist und nicht, weil ein Team abschenkt. Und es soll auch nicht so sein, dass die Spiele abgeschenkt werden, doppelt. Also das heißt, da muss irgendwas geändert werden, dass bis zum Ende, bis zum letzten Ball noch entscheidend ist oder spannend bleibt.
Ja.
So ein Modus muss gefunden werden, ansonsten ist es für mich einfach Quatsch.
Ja, und wenn es entschieden ist, für mich einfach, dann ist vorbei. Also da sage ich einfach, da muss man einfach mal, weil wenn du 6-0 nach einem Einzelnen hast, ja, da sind wir mal ganz ehrlich, von den 12 Leuten, die potenziell jetzt noch doppelt spielen, hast du mehr als die Hälfte, die sagen, also ich könnte jetzt auch nach Hause fahren.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, ist nur meine Meinung, weil es gibt ja bestimmt auch vielleicht in anderen Ligen, die sagen, nee, das ist voll schön und die finden das toll, nochmal zusammenkommen, nochmal doppelt spielen. Ja, ich sehe das ein bisschen anders, aber ich denke auch, der Spielmodus vor allem, dass ich sage, wir sprechen hier gerade in unserem Fall auch von der höchsten Liga, auch die Herren-Bundesliga, zweite Bundesliga, Regionalliga, wird mit Match-Tiebreak gespielt. Das finde ich totaler Quatsch.
Totaler Quatsch.
Ja.
Das sind ja alle Spieler, die meisten davon spielen ja auf der Tour.
Richtig, genau. Das sind Tennisprofis teilweise oder die wollen zukünftig mal Tennisprofis werden.
Das ist der größte Punkt, die Nachwuchsspieler.
Die Nachwuchsspieler, auch alle Jugendlichen, dass die rangeführt werden an ein Dreisatzmatch. An ein ganz normales Dreisatzmatch. Und das hätte ich für uns auch toll gefunden, ein ganz normales Dreisatzmatch. Vom Zeitunterschied behaupte ich jetzt auch, ist der Matchbreak mit Sicherheit ist der kürzer, aber jetzt nicht exorbitant kürzer als ein ausgespieltes Dreisatzmatch.
Klar, wenn du ein Match hast, was 6-7, 7-6 und dritten 7-6 ausgeht,
richtig,
dann wird es wahrscheinlich, gibt es Fights, wo du sagst, das hat 3,5 Stunden gedauert, ultra lang.
Dauert lange, kann sich dann überlegen, dass der nächste Match nicht auf den Platz warten muss, sondern da wird einfach gesagt, du gehst auf den Platz, der jetzt danach frei wird. Ja. Das würde ich gerne sehen, dass wir drei Sätze spielen. Natürlich muss es da auch Sonderregelungen geben, weil ich es natürlich vielleicht im Seniorenbereich, dass dann sagt, nee, wir wollen Matchbreak spielen. Kann ich verstehen.
Ja. Oder in den unteren Ligen vielleicht, ja.
Aber für hochklassige Ligen, also alles, was Abverbandsliga ist, ist für mich, muss der dritte Satz ausgespielt werden.
Also für mich ganz klar im Jugendbereich und vor allem auch in den höheren Ligen, wo auch die Nachwuchsspieler eingesetzt werden.
Richtig.
Es ist total absurd. Wir beschweren uns darüber, dass die jungen Spieler in der Weltspitze oder auf der Tour nicht Fuß fassen können, auch in der Jugendweltrangliste und bei den Spielen. Die kommen gar nicht dazu, ein ganzes Match mal zu spielen. Die trainieren das gar nicht, die üben das gar nicht in den Medienspielen.
Genau.
Dafür ist es da, und die sollten körperlich dazu in der Lage sein.
Ja,
und wir haben ja hier einen bei uns im Verein, der jetzt auch TE-Turniere spielt und dort spielt er dann plötzlich drei Sätze, aber hier in den Medienspielen ist es immer Matchbreak und bei den Turnieren.
Genau.
Das ist für mich völliger Quatsch. Lass die spielen.
Ja, und dieses Argument, das früher mal war, dass es Zeitersparnis ist, das hat sich für mich überhaupt nicht bewahrheitet, weil du verlierst an einem Spieltag die meiste Zeit nicht durch die Matches, die Matchdauer, sondern dadurch, dass einfach getrödelt wird.
Ja, und auch die Stunde oder zwei, die es dann vielleicht länger wird, weil du ein langes Dreisatzmatch hast, die macht den Braten jetzt auch nicht fett, der Tag ist eh gelaufen.
Richtig, genau, ja. Ja, Spielmodus, denke ich auch, muss man auf jeden Fall, kann man was dran feilen, um das einfach mal anders zu machen. Um ein bisschen attraktiver auch zu machen. Auch für die Zuschauer, muss man ja auch mal sagen. Ja, dass einfach das ganze Ding, ich meine, wenn ein Zuschauer kommt, der ist von 13 Uhr bei uns auf der Anlage und soll bis 20, 21 Uhr vielleicht dazugucken, ist halt extrem lang. Ja. Ne? Also deswegen, klar, ist auch viel mit Logistik verbunden oder Infrastruktur. Du kannst nicht sagen, wir spielen jetzt alle einzeln auf allen Plätzen gleichzeitig, weil manche Plätze haben, Vereine haben halt nur vielleicht nur 4 Plätze oder so. Die können nicht und haben noch andere Mannschaften. Also wir hatten ja auch die Situation, dass wir trotz Bundesligaspieltag noch 2 andere Mannschaften hatten. Ja. Das heißt, da waren einfach 9 Plätze belegt. Da ist halt voll. Da geht nichts mehr. Ja. Kannst du nicht nochmal ausweichen. Ja. Ja.
Unser kleines Fazit.
Bundesliga, Medienspiele 2025. Ist irgendwie schade. Ich meine, in Hessen spielen sie ja jetzt noch, geht es noch weiter mit Medienspielen. Die haben das ja gesplittet. immer wieder schade, dass wir schon wieder fertig sind. Ich hätte jetzt auch schon wieder Bock, Mitte August zu starten und nochmal 2, 3 Spiele zu haben.
Auf jeden Fall.
Bis in September, ja. Da kann man einfach sich nochmal vorbereiten, nochmal spielen. Das Wetter lässt es ja eigentlich in der Regel zu. Und jetzt ist es für uns schon vorbei. Man merkt bei uns, die Anlage ist eine Totenstille.
Komplett leer, keiner spielt mehr.
Kinder, wo seid ihr alle? Ja. Ihr könnt ja nicht alle im Urlaub sein.
Ich glaube schon.
Krass. Ja. Naja. Gut, ich spiele heute auch nochmal Tennis. Das heißt, ich kann mir einen Platz aussuchen.
Sehr gut.
Und wir, ist ja ein bisschen was passiert auch in der Tenniswelt. Wir haben jetzt ja leider schon ordentlich überzogen hier. Deswegen werden wir dieses Mal so eine Zusammenfassung machen. Was ist denn eigentlich in den letzten 2, 3, 4 Wochen in der Tennisszene passiert? Also unter anderem Alexander Zverev, Trainer, Tsitsipas Trainer, so die Themen. Da kommen wir dann nächste Woche drauf zu sprechen.
Jawohl.
Bis dahin, alles Gute.
Macht's gut.